HR Info. Politik.
Mit Selina Rust. Hass, Hetze, Beleidigungen, Morddrohungen. Das erleben Bürgermeister, Landräte und deren Mitarbeiter immer häufiger. Sie werden beschimpft, angegriffen oder sogar mit dem Tod bedroht. Alles Einzelfälle? Mitnichten. Das Thema sei rauer geworden, die Gesellschaft aggressiver, sagen Bürgermeister und Landräte in Hessen. Wer denkt, die Täter kämen alle nur aus der rechten Szene, der irrt. Warum greifen ganz normale Menschen Politiker an? Was macht dieser Hass mit Bürgermeistern, die diese Ämter oft ehrenamtlich übernehmen? Und wie wirkt sich diese Hetze auf unsere Demokratie aus?
Da wurde ich schon häufiger als blöde Negerschlampe betitelt und man hat mir gewünscht, dass ich mal richtig ordentlich durchbereichert werde.
Verrecken sollst du lieber heute noch als morgen, du altes Miststück.
Das tut weh. Ich nehme das mit nach Hause, belaste natürlich meine Familie auch damit.
Ich bin manchmal wirklich brüllend mit meinem Auto durch den Ort gefahren. Ich musste im Auto brüllen, weil der Frust und der Schmerz irgendwie raus musste.
Es gibt keine Grenzen mehr. Es ist inzwischen alles verwaschen und das macht mir Angst.
Das sagen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die schon Erfahrungen mit Beschimpfungen, Angriffen und Bedrohungen gemacht haben. Wie zum Beispiel die Bürgermeisterin Silvia Kugelmann aus dem bayerischen Kutzenhausen. Oder der ehemalige Bürgermeister Markus Niert aus Tröglitz. Er hat sein Amt mittlerweile aufgegeben, weil die Drohungen gegen ihn zu heftig wurden. Wir vom Hessischen Rundfunk wollten es genauer wissen. Wie häufig sind Bürgermeister und Landräte davon betroffen? Wir haben alle 444 kommunalen Verwaltungen in Hessen angeschrieben und sie nach ihren Erfahrungen gefragt. Das Thema scheint viele zu beschäftigen. Mehr als 2/3 haben auf unsere Fragen geantwortet. Das Ergebnis: 54%, also mehr als jeder zweite hessische Bürgermeister oder Landrat, ist in den vergangenen 12 Monaten angefeindet, beschimpft oder beleidigt worden. Jeder 10. wurde sogar bedroht. Dabei geht es oft um Kleinigkeiten, die großen Frust auslösen können. Das Aufregerthema schlechthin ist der Verkehr. So ärgern sich die Bürger, die beleidigen oder bedrohen, oft über Bußgeldbescheide, Straßensperrungen oder Verkehrsbehinderungen. Aber auch über Bauthemen wie Genehmigungen oder Bauaufsicht. Erst an 3. Stelle wird die Flüchtlingspolitik genannt, gefolgt von Tier- und Naturschutz. Darüber ärgern sich einige Bürger so sehr, dass sie ihren Frust an den Politikern auslassen, die eben gerade da sind. Und das sind oft Ortsvorsteher, Bürgermeister, Landräte. Ich will wissen, was das mit einem Menschen macht, wenn er so angegriffen wird, und bin dafür in den Hochtaunuskreis gefahren. Ich stehe auf dem kleinen Wochenmarkt in Wehrheim. Die 4 kleinen Stände sind direkt vor dem Rathaus aufgestellt. Hier bin ich mit Gregor Sommer verabredet, dem Bürgermeister des Ortes. Der CDU-Mann kommt mir entgegen, streckt die Hand zum Gruß aus und strahlt mich mit seinen blauen Augen an. Gregor Sommer ist 53 Jahre alt, groß, kräftig, mit rot-grauen Haaren. Wir werden heute über ein Thema sprechen, das ihm nahe gehen wird. Es sei für ihn nicht einfach, darüber zu sprechen, warnt er mich vor. Und ich merke, dass er mit sich ringen muss. Der Christdemokrat ist in dem Ort geboren. Er kennt fast jeden hier.
Grüß dich, mein Lieber. Moin.
Na, guten Morgen. Alles klar?
Während wir miteinander auf dem Marktplatz sprechen, kommen Bürger vorbei, grüßen ihn oder sprechen ihn kurz an, um Neuigkeiten auszutauschen. Seit 18 Jahren ist er Bürgermeister in Wehrheim. Und versteht sich als Problemlöser, Seelsorger, Ansprechpartner und das 80 Stunden die Woche, sagt er.
Bürgermeister ist ein Job, den man leben muss und muss für die Bürger da sein, muss auch den Bürgern zuhören, muss auch mit den Bürgern diskutieren und zum Schluss Entscheidungen treffen, umsetzen. Aber das kostet oftmals sehr viel Kraft.
80 Stunden, denke ich, was für ein Pensum. Aber ich verstehe, was er meint. Bürgermeister, das ist er eben immer und nicht nur, wenn er im Rathaus sitzt. Das ist kein Job wie jeder andere. Gregor Sommer macht das gerne, erzählt er. Doch er zahlt dafür auch einen hohen Preis. Denn die Gesellschaft sei aggressiver geworden. Häufig werde er beschimpft, auch wenn es um Themen geht, die er politisch gar nicht zu verantworten hat.
Die krassesten Aussagen betreffen natürlich meist die Flüchtlinge. Da wird natürlich extrem draufgeschlagen. Es wird gesagt, ihr habt versagt, ihr seid zu dumm, Politik zu gestalten und ihr seid nicht in der Lage, unser Land zu schützen.
Er wünscht sich mehr Unterstützung von Landes- und Bundespolitikern.
Normalerweise wäre es halt auch gut, wenn die einfach sich mal unter die Menschen begeben und sagen, wir stellen uns jetzt mal 4 Stunden hier hin und sprechen mal mit den Bürgern.
Wir sprechen über die HR-Umfrage, darüber, dass Bürgermeister immer häufiger angefeindet werden. Das kennt er. Auch er musste sich schon viel gefallen lassen. Anfeindungen, Beleidigungen, Beschimpfungen. Er scheint für alles verantwortlich gemacht zu werden, sagt er.
Das tut weh. Und dann diskutieren wir zu Hause. Und dann kann man natürlich nachts nicht schlafen, kommt nicht runter, kann nicht abschalten. So viel Gläser Milch oder Biere kann ich gar nicht trinken, die man bräuchte, um letzten Endes einfach zu verdrängen.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich kenne dasselbe aus eigener Erfahrung, wenn man sich etwas viel zu sehr zu Herzen nimmt. Ich frage ihn, wie er damit umgeht. Und plötzlich werden seine Augen rot. Er kämpft mit den Tränen.
Ich hatte auch eine große Darm-OP in diesem Frühjahr. Und wenn man in dieser Phase dann in der Klinik ist und denkt, naja, jetzt wird es ja wohl politisch ein bisschen ruhiger sein und wird dann trotzdem über diese sozialen Medien immer noch angegriffen, obwohl die Leute eigentlich wissen, dass man krank ist. Es gibt keine Hemmschwelle mehr.
Wir machen eine Pause. Ich glaube, das ist wichtig, auch um mal kurz durchzuatmen. Wir verlassen den Markt und fahren zu ihm nach Hause. Ein Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Wehrheim. Hier lebt Gregor Sommer mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Er möchte mir hier von einem Erlebnis berichten, das schon viele Jahre her ist und das sich bis heute tief in seine Seele gebrannt hat. Dafür sitzen wir vor seinem Computer zu Hause. Sein Gesicht wird von dem Bildschirm angeleuchtet. Er seufzt, schüttelt den Kopf, starrt auf den Monitor, als könne er nicht fassen, was er da liest.
Mal gucken, was da noch ist für den Nazi-Bürgermeister. Hoffentlich regnet es auf euch bald braune Scheiße, damit ihr auch alle kaputt geht. Puh, jo, dann schluckt man schon, ne?
Diese Mails kamen vor ein paar Jahren an seine private E-Mail-Adresse, unterschrieben von einem Mann, den Gregor Sommer sogar kannte. Der Mann habe familiäre Probleme gehabt, erzählt er mir. Es ist wohl jemand, der einfach seinen Frust ablassen wollte. Warum, weiß der Bürgermeister nicht. Zuerst kamen die Anrufe. Nachts.
Und wenn man dann angerufen wird und es wird gesagt, ihr seid alles Nazi-Schweine, ich bring euch um, ich weiß, dass ihr zwei Kinder habt, und ihr solltet mal besser Acht auf eure Kinder.
Gregor Sommer ringt um Fassung, holt ein Taschentuch aus der Hosentasche und hält kurz inne. Es ist die Sorge um seine Kinder, die ihn beinahe lähmt, sagt er. Damals waren seine Kinder noch im Grundschulalter.
Dann kam dann noch so ein Moment an diesem einen Tag, wo der Bus ausgefallen ist und die Kinder nicht heimkamen. Dann haben wir uns natürlich Sorgen und Gedanken gemacht. Logisch, da sind wir hier Amok gelaufen. Und Gott sei Dank war es halt nur so, dass der Bus wirklich ausgefallen ist und wir konnten die Kinder dann in der Schule abholen.
Doch bei den Anrufen und den E-Mails blieb es nicht. Es eskalierte an einem Tag, an dem die ganze Familie zu Hause war. Plötzlich fuhr ein Auto vor und Gregor Sommer erkannte den Mann sofort. Es war der, der ihn bedrohte.
Diese Person stieg aus und ich wusste, wie die Person zumindest zum damaligen Zeitpunkt auch aussah. Und die Person hatte eine Pistole in der Hand. In dem Moment riefen meine Frau und ich los, alle auf den Boden schmeißen. Dann ist er ums Haus rumgelaufen mit der Pistole und wir lagen dann eine Zeit lang, sind wir erst auf dem Boden liegen geblieben und haben dann einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde gewartet, weil in dem Moment, wir konnten auch nicht ans Telefon, es hat ja jeder im Prinzip so viel Angst gehabt, dass er nicht wusste, was er in dem Moment machen sollte.
Sommer informierte damals die Polizei. Daraufhin wurde sein Haus wochenlang überwacht. Dann verschwand der Mann ins Ausland und damit auch aus den Augen der Polizei. Er wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Doch er schickte weiter E-Mails. Aus Uruguay und Paraguay. Wo ist dieser Mann jetzt, frage ich mich. Ist er immer noch gefährlich? Kommt er bald wieder? Ich traue mich gar nicht, diese Frage laut auszusprechen und behalte die Gedanken erstmal für mich. Lange Zeit hat Gregor Sommer diesen Vorfall verdrängt. Er lernte, die Angst weit wegzuschieben und sich auf sein Amt zu konzentrieren. Doch im Juni kam alles wieder hoch. Wir schauen uns gemeinsam ein Video im Internet an.
Erschossen auf seiner eigenen Terrasse. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Einen Tatverdächtigen gibt es.
Es geht um den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Als er auf seiner Terrasse erschossen wurde, da kam alles wieder hoch, erzählt er mir. Und da sind sie, diese Ängste, Gedanken und Sorgen, die man sich kaum auszusprechen traut.
Was ist, wenn der Mann oder diese Person eigentlich wieder zurückkommt? Der ist ja immer noch nicht gefasst. Wie sieht er aus? Würden wir den überhaupt noch erkennen? Diese Ungewissheit bleibt bestehen.
Mittlerweile ist Gregor Sommer ganz ruhig geworden. Er sitzt auf seiner schwarzen Couch und wirkt erschöpft. Das Gespräch heute hat ihn mitgenommen. Die Erinnerungen sind belastend und es tut mir leid, dass ich das alles wieder aufgewirbelt habe. Ich wundere mich, dass Gregor Sommer trotzdem im Amt geblieben ist. Warum hat er sich das weiterhin angetan? Warum hat er sich dieser Angst ausgesetzt?
Ich habe dann aber für mich
oder innerhalb der Familie. Wir haben überlegt, nee, wir dürfen vor solchen Menschen nicht kuschen und wir dürfen uns nicht niedermachen lassen und vor allen Dingen dürfen wir uns nicht in die Enge treiben lassen. Ich glaube, das ist ja eine Stärke von unserer Demokratie und von den Menschen überhaupt, dass wir sagen, wir müssen stärker sein als diese kleine Minderheit, die es gibt. Und wenn wir uns stark zeigen und auch keine Angst letztlich verspüren, dann können wir auch alle stärker sein.
Ich bewundere diese Entscheidung. Hätte ich das auch so gemacht? Wahrscheinlich nicht. Aber Gregor Sommer hat sich entschieden, sich auf die positiven Momente zu besinnen, an den Aufgaben festzuhalten, die ihm Spaß machen. Und deshalb hat er sich Ende August noch einmal zur Wahl gestellt und wurde im Amt bestätigt. Gregor Sommer bleibt also Bürgermeister in Wehrheim für weitere 6 Jahre. Und ich ziehe meinen Hut vor dieser Entscheidung. Die Betroffenen, das ist die eine Seite, die Täter die andere. Wer sind die Menschen, die Bürgermeister, Landräte und deren Mitarbeiter in den Verwaltungen angreifen oder bedrohen? Auch das haben wir Amtsträger in unserer Umfrage gefragt. Es gibt Personengruppen, bei denen die Bürgermeister und Landräte die Attacken klar zuordnen konnten, nämlich Rechtsextremisten und Reichsbürger. Jede 5. Kommune hat Probleme mit diesen Gruppen. Linksextreme wurden von 3% der Befragten genannt. Die meisten Anfeindungen aber kommen aus einem eher diffusen Bereich, einem, der nicht eindeutig politisch zuzuordnen ist. Und da sind Begriffe gefallen wie der normale Bürger, Wutbürger oder Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen. Warum lassen diese ganz normalen Menschen ihre Wut an Politikern aus? Darüber habe ich mit dem Sozialpsychologen Ulrich Wagner von der Uni Marburg gesprochen. Wie kommen Menschen dazu, so wütend auf Politiker zu sein?
Wir leben in einer Zeit, in der wir es mit politischen Entscheidungen zu tun haben, die zum Teil auf ganz anderen Ebenen zu verantworten sind, auf Ebene der EU, des Bundes oder des Landes. Und das wird für Wählerinnen und Wähler manchmal undurchschaubar. Da passiert etwas, das sie nicht verstehen. Und dann sind Personen, unmittelbar handelnde Personen, Verantwortliche nicht in den Griff zu bekommen. Und dann nimmt man sich diejenigen, die halt vor Ort sind. Und das können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ordnungsamt sein. Es können aber auch Bürgermeister und Landräte sein, die man dann halt erwischen kann. Und dann geht die ganze Wut auf diese Menschen los.
Das heißt, unter welchen Umständen oder in welchen Lebenssituationen sind Menschen, die ihre Wut an Kommunalpolitikern auslassen?
Es hat viel mit Enttäuschungen zu tun, wie Sie es schon sagen, vielleicht auch mit Verzweiflungen, aber auch mit Gefühlen von Ungerechtigkeit. Und solche Situationen führen dazu, dass man Verantwortliche sucht. Und das sind eben die handhabbaren Politikerinnen und Politiker. Ihre Umfrage zeigt ja auch, dass viele dieser Anfeindungen auch von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Man müsste jetzt genauer hinschauen, wo ist das denn jetzt eigentlich? Ist das die Kirmes, in der viel Alkohol getrunken wird und der Bürgermeister geht mal hin und dann nimmt man die Gelegenheit wahr, schon einigermaßen angetrunken und spricht Dinge aus, die man immer schon sagen wollte. Und ein anderer wesentlicher Faktor ist, etwa 50% der Anfeindungen, dazu wird das Internet eingesetzt. Und vom Internet ist bekannt, das ist anonym. Die Leute fühlen sich anonym, sie fühlen sich unbeobachtet. Und wir wissen, dass das Aggression, die Bereitschaft zur Ausführung von Aggression steigert. Also die Unkontrollierbarkeit des Internet kann da auch mit eine wesentliche situative Rolle spielen, solche Dinge zu tun, die einem dann vielleicht bei nächster Gelegenheit sogar leid tun.
Kriegen Kommunalpolitiker dann mehr ab als Bundespolitiker, einfach weil sie vor Ort greifbarer sind?
Ich würde das vermuten, eben weil Kommunalpolitiker auch in ihrem Selbstverständnis vor Ort greifbar sein wollen, im Übrigen in der Regel auch keinen Personenschutz haben, und die wollen das ja auch nicht, das wäre ja absurd, dass in diesen Situationen eben vor dem Hintergrund der gerade geschilderten Umstände, man ist gemeinsam auf einer Feier oder man will über das Internet, wollte man sowieso miteinander schon kommunizieren, dass Kommunalpolitiker an dieser Stelle noch in stärkerem Maße Ziele von Attacken werden.
Jetzt kann man ja auch sagen, Bürgermeister, die haben sich dazu entschieden, dieses Amt anzutreten. Dann ist es ja auch irgendwo Teil des politischen Geschäfts, sich mit jemandem auseinanderzusetzen oder zu diskutieren. Sehen Sie das auch so oder wo gibt es dann bestimmte Grenzen?
Politik lebt von der Auseinandersetzung und gute Bürgermeisterinnen und gute Landräte sind auch solche, die mal gegen die unmittelbaren Interessen einzelner Menschen entscheiden müssen. Das gehört zur Politik dazu. Und die Auseinandersetzung gehört auch zur Politik dazu. Möglicherweise auch die harte verbale Auseinandersetzung. Das ist Teil des Geschäfts und das müssen Politikerinnen und Politiker können. eine Grenze ist eindeutig überschritten, wenn es nicht nur zu Beleidigungen oder Beschimpfungen kommt, was auch schon nicht in Ordnung ist, sondern wenn es über die Sachauseinandersetzung hinaus zu heftigen Bedrohungen kommt. Wenn Menschen angedroht wird, eben ihre körperliche Unversehrtheit in Frage zu stellen, sie zusammenzuschlagen oder gar die Familie ins Visier zu nehmen. Das sind Grenzen, die eindeutig überschritten sind und die auch nachhaltig verfolgt werden müssen.
Und doch überschreiten einige Menschen diese Grenze immer wieder und drohen Politikern körperliche Gewalt an. Wie gefährlich sind solche Drohungen am Ende wirklich?
Drohung ist noch nicht Handlung. Also Menschen machen sich dann Luft, indem sie einfach solche Bedrohungen aussprechen. Und sie selber machen das eigentlich nicht. Aber trotzdem ist das extrem gefährlich, weil auch andere Zeugen solcher Drohhandlungen, solcher Bedrohungen werden. Und es kann sein, dass wenn ein solches Klima weiter um sich greift, wenn wir weiterhin darauf abheben, andere Menschen tatsächlich heftig zu bedrohen, dass sich damit das Fenster des Akzeptierbaren verschiebt und nicht unbedingt diejenigen, die die Bedrohung aussprechen, nachher diejenigen sind, die auch attackieren und Gewalt ausüben. Aber indem sich in den Augen aller Beteiligten diese Möglichkeit eröffnet durch solche Androhungen, kann es dazu führen, dass unsere Gesellschaft insgesamt gewalttätiger wird. Deswegen ist gerade die Überschreitung der Grenze von Beleidigung, Beschimpfung, Anfeindung auf der einen Seite, was manchmal Teil des politischen Geschäftes ist, und die Ausführung von Bedrohung, das ist eine gefährliche Überschreitung von Grenzen, die dann tatsächlich am Ende in Gewalt enden kann.
Warnt der Sozialpsychologe Ulrich Wagner von der Uni Marburg. Solche Anfeindungen, Beleidigungen oder Bedrohungen ziehen auch Konsequenzen nach sich. Und zwar Konsequenzen, die gefährlich für unsere Demokratie sein können. Unsere Umfrage hat ergeben, jeder 7. Bürgermeister oder Landrat hat schon darüber nachgedacht, sein Amt aufzugeben. Andere hingegen stellen sich erst gar nicht mehr zur Wahl. Gerade Ehrenamtliche hinterfragen immer häufiger Kosten und Nutzen eines solchen Amtes. Soll ich diese Zeit investieren, um am Ende nur angefeindet oder im schlimmsten Fall bedroht zu werden? Wozu das führen kann, das haben wir vorige Woche in Altenstadt in der Wetterau erlebt. Niemand wollte dort im Ortsteil Waldsiedlung Ortsvorsteher werden. Da war es doch ganz praktisch, dass ein Mann von der NPD sich angeboten hat. Schließlich kennt der sich mit Computern aus und kann E-Mails schreiben, so die Begründung. Also haben CDU, SPD und FDP ihn gewählt. Einstimmig. So wurde Stefan Jaksch, stellvertretender Landesvorsitzender der NPD Hessen, Ortsvorsteher in Altenstadt-Waldsiedlung. Der Aufschrei war groß. Der öffentliche Druck hat die Kommunalpolitiker schließlich zum Einlenken gezwungen. Lucia Puttrich ist die hessische Europaministerin und Kreisvorsitzende der CDU in der Wetterau. Sie hat ihrem Parteikollegen in Altenstadt Druck gemacht und ihn davon überzeugt, den neuen Ortsvorsteher wieder abzuwählen.
Er hat gründlich nachgedacht und er hat die Reaktion auch im Ort gespürt, auch der Mitbürgerinnen und Mitbürger in seinem direkten Umfeld, in der Waldsiedlung und darüber hinaus, die über diese Entscheidung empört waren und die das nicht trennen, die keinen Wolf im Schafspelz haben wollen. Und insofern bin ich froh, dass er nochmal darüber nachgedacht hat und nun auch eine Abwahl mit unterstützt.
Hätte die Landespolitik nicht schon früher reagieren müssen? Und müssen sie sich nicht stärker für Kommunalpolitiker einsetzen? Darüber habe ich mit Nancy Faeser, der Generalsekretärin der SPD in Hessen, gesprochen. Sie wird wahrscheinlich die nächste Landesvorsitzende der SPD in Hessen werden. Die NPD ist eine verfassungsfeindliche, rechtsextreme Partei und jetzt wählt ein Sozialdemokrat gemeinsam mit CDU und FDP einen NPD-Mann zum Ortsvorsteher. Das muss sie doch befremdet haben.
Ja, natürlich hat mich das befremdet und das geht natürlich überhaupt gar nicht, dass Mitglieder einer verfassungsfeindlichen Partei wie der NPD in Verantwortung kommen. Das ist ja das Verwerfliche daran. Gott sei Dank ist es aber so, dass die Kommunalpolitiker mittlerweile gesehen haben, welch großen Fehler sie da gemacht haben, und es wird jetzt auch zum Abwahlverfahren kommen, was ich sehr begrüße. Aber man sieht an diesem Fall, dass es auch schwierig ist, wenn man genauer hinguckt, was hat denn die Kommunalpolitiker da umgetrieben in dem Ortsbeirat. Ihnen ging es vor allen Dingen darum, nicht diese Verantwortung übernehmen zu wollen für den Ortsvorsteher. Und da muss man schon nochmal überlegen, wie kann man die Menschen da auch befähigen, dass sie dann auch Verantwortung übernehmen und auch keine Angst vor dieser Verantwortung haben.
In unserer Recherche haben wir ja auch viel mit Bürgermeistern gesprochen, die gesagt haben, wir müssen oft unseren Kopf hinhalten für Entscheidungen, die eigentlich auf Bundes- oder Landesebene getroffen werden, einfach weil wir hier vor Ort greifbarer sind. Und viele haben sich gewünscht, dass es auch mehr Präsenz gibt seitens Landes- oder Bundespolitiker. Lassen Sie Ihre Leute da im Regen stehen?
Nein, auf keinen Fall. Ich selbst bin immer noch Stadtverordnete und auch Kreistagsmitglied. Und ich finde das auch gut, weil man nämlich dann den unmittelbaren Kontakt auch zu den Bürgerinnen und Bürgern hat und auch genau weiß, was vor Ort los ist. Und natürlich unterstützt das auch die Kolleginnen und Kollegen im Stadtparlament, wenn man selber noch dabei sitzt. Ich glaube schon, dass wir uns da mehr drum kümmern müssen, einfach auch die Kommunalpolitiker zu befähigen. Das ist eine Frage auch der politischen Bildung, in die Lage zu versetzen, dass sie die Verantwortung übernehmen und dass sie auch ruhig den Bürgerinnen und Bürgern hin und wieder mal sagen, das ist ein Ehrenamt. Ich glaube, das ist auch unser Job als Landespolitiker, als Bundespolitiker, da auch immer mal in der Öffentlichkeit zu sagen, Leute, das ist ein Ehrenamt, das machen die Leute in ihrer Freizeit neben ihrem eigentlichen Beruf, geben da sehr viel von sich selbst, wie es eben auch in Sportvereinen der Fall ist oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und dass die Menschen das auch wertschätzen, was die vor Ort in der Politik machen.
Also was tut die SPD konkret, um auch Kommunalpolitikern den Rücken zu stärken?
Also wir haben auch ein eigenes System der politischen Bildung bei uns, wo wir versuchen, die Kommunalpolitiker auch zu stärken in dem, was sie dort tun. Und ich weise immer, wo ich kann, darauf hin und bedanke mich bei jeder Veranstaltung erstmal auch bei den Kommunalpolitikern. Eben nicht nur bei, wie es so üblich ist, dass man das bei Freiwilligen Feuerwehren macht, bei den Vereinsvertretern, sondern ich beziehe die Kommunalpolitiker immer explizit mit ein. Und das ist auch ganz gut so. Das kommt immer gut an. Und ich glaube, das sollten viel mehr auch so tun.
Sie stellen sich ja zur Wahl als Landesvorsitzende der SPD. Welche Ideen haben Sie, um auch in Zukunft die Kommunalpolitiker doch mehr zu unterstützen?
Also ich glaube, was es jetzt geben muss, und da ist die Landesregierung auch in der Pflicht, das ist nämlich die Frage, wie kann man die denn besser schützen vor Ort? Das habe ich auch diese Woche gefordert, dass es jetzt auch eine Konzeption braucht, wie eben die Verwaltungen besser geschützt werden können. Es sind ja nicht nur die Kommunalpolitiker, die angefeindet werden, es sind ja auch hauptamtliche Bürgermeister, Landräte. Es sind die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, an ihrem Arbeitsplatz tagtäglich und diese Anfeindungen bekommen. Da muss es auch eine Form des Schutzes geben, den die Landesregierung auch da gewährleisten muss.
An was denken Sie da konkret?
Also ich glaube zum Beispiel, dass man die Vorgesetzten auch so briefen muss, dass beispielsweise die Dinge auch zur Anzeige gebracht werden, weil das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärkt. Dass man sehr frühzeitig auch investieren muss in Prävention, dass Kinder schon lernen, den respektvollen Umgang auch mit Menschen, die in Verantwortung bei der öffentlichen Hand stehen, lernen. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich selber werde mit Sicherheit dazu beitragen, dass politische Bildung und Demokratieerziehung einen größeren Stellenwert in dieser Gesellschaft bekommt.
Wenn SPD und CDU in der Kommunalpolitik in Zukunft immer lustloser werden, Ämter zu übernehmen, lassen wir da nicht Raum für Rechtsextreme, für Rechtspopulisten, die dann letztendlich die Entscheidungen für uns in der Kommunalpolitik übernehmen?
Ich glaube, dass wir in der besonderen Verantwortung sind, unsere Ehrenamtlichen auch zu unterstützen und ihnen Rückendeckung zu geben. Ich glaube nicht, dass wir lustlos werden, aber es sind ja ganz, ganz viele Positionen, die zu besetzen sind, einschließlich der Ortsbeiräte, der Gemeindeparlamente, der Stadtverordnetenversammlung. Sie brauchen ja schon eine Menge Menschen auch. Und noch ist es so, dass CDU und SPD vor Ort eben die größten Menschenmengen auch stellen, so dass wir da natürlich in besonderer Verantwortung sind. Aber noch einmal, es muss auch von Landesregierung aus mit gewährleistet werden, dass auch Schutz organisiert wird. Und das Zweite ist, dass wir unsere Leute befähigen und sagen, das ist ein schönes Amt, das ist etwas, wo man Verantwortung trägt, für andere Menschen etwas bewegen kann. Aber wir sind da als Landespolitiker schon auch selbst in der besonderen Verpflichtung, ihnen beizustehen, auch vielleicht Ansprechpartner in schwierigen Situationen zu sein, dass sie vielleicht dann doch vorher mal zum Telefonhörer greifen und sagen, wir haben da gerade eine schwierige Entscheidung, wie sollen wir uns da verhalten? Vielleicht ist es auch hilfreich, wenn man dann weiß, man kann da anrufen und hat jemanden, der da zur Seite steht.
Nancy Faeser, Generalsekretärin der SPD Hessen, über die Frage, wie Landespolitiker Bürgermeistern und Landräten den Rücken stärken können. Diese Woche habe ich gelernt, der Hass gegenüber Kommunalpolitikern hat große Auswirkungen. Auf die Seele der Menschen, die das ertragen müssen, aber auch auf die Gesellschaft in unserem Land. Denn wenn am Ende niemand mehr ein politisches Amt übernehmen will, überlassen wir es denen, die nicht hinter den Grundsätzen unserer Demokratie stehen. Das war HR Info Politik über bedrohte und angefeindete Bürgermeister und Landräte. Diese und viele weitere spannende Sendungen gibt es auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.